Für die, die heute Nachmittag nicht kommen können, Frontier steht für Muslimen in der Liebe Jesu dienen. Wir haben den Auftrag von Gott, zu den unerreichten Volksgruppen zu gehen. Und das bedeutet für uns, dahin zu gehen, wo Jesu Name noch nicht bekannt ist. Und das bedeutet, zu den Muslimen zu gehen. Was das alles im Einzelnen bedeutet, wie sowas aussehen kann, wo die Herausforderungen sind, wo aber Gott gleichzeitig große Sachen tut, davon haben wir euch einiges mitgebracht und wollen heute Nachmittag für die, die dabei sein können, und wir hoffen, dass einige dabei sind, ein bisschen berichten. Wir haben hinten auch einen kleinen Büchertisch mitgebracht, wo man sich bedienen kann, wo ihr euch ein paar Sachen mitnehmen könnt, wenn ihr nicht bleiben könnt. Gerade zwei Bücher, die man sich mitnehmen kann. Das eine, Im Land der blauen Burkas, das beschreibt so ein bisschen einer Kollegin von uns, die jahrelang in Afghanistan gelebt hat, wie sieht eigentlich das Leben aus, wenn man in so einem Land lebt und arbeitet. Ein anderes Buch, Mit Gott an die Grenzen gehen, haben wir gerade ganz frisch rausgebracht, wo viele unserer Mitarbeiter in kurzen Geschichten beschreiben, wie das Leben, das Herausfordernde, das Schöne, wie das normale Leben eigentlich so in solchen Ländern aussieht. Wenn ihr da mehr wissen wollt, dürft ihr euch gerne bedienen, und wenn die alle weg sind, ich habe im Auto noch ein paar dabei. Ich selbst bin Ewald Gerber, vielleicht stelle ich mich kurz vor, komme ursprünglich aus Paderborn. Meine Frau und ich, wir haben ja etwas über 8 Jahre im Nahen Osten, in der arabischen Welt gearbeitet mit Frontiers und sind seit 2014 wieder hier zurück in Deutschland und setzen uns von hier aus ein, damit Muslime für Jesus erreicht werden. Denn das ist unser Herzensanliegen und da setzen wir uns ein, und deswegen sind wir auch heute hier. Und mal schauen, was Gott aus diesem Tag so tut. Vor einigen Jahren, da war meine Nichte gerade so erste Klasse. Wie alt ist man dann in der ersten Klasse? 6, 7. Und sie hat im Nachmittags im Fernsehen so eine Sendung über Indien gesehen, über Kinder in Indien. Und das hat sie sehr stark mitgenommen. Und hat sie den ganzen Nachmittag beschäftigt, und abends vorm zu Bett gehen, spricht sie mit meiner Schwester, ihrer Mutter, und sagt: Mensch, das geht doch nicht, diese armen Kinder. Das Schlimmste ist, sie wissen ja überhaupt nichts von Jesus. Das hat sie da schon verstanden. Es muss jemand hingehen. Und dann sagt ihre Mutter: Ja, dann lass uns doch dafür beten. Und sie fangen an zu beten, dass ja Gott etwas tut, dass die Kinder erreicht werden. Und mitten im Gebet, oder dass Gott auch Menschen dorthin sendet, und mitten im Gebet hört sie plötzlich auf und sagt: Und was ist, wenn Gott mich senden will? Und dann sagt sie: Nee, er soll lieber Mose schicken, weil Mose kennt sich aus mit so etwas. Und dann betet sie, dass Gott Mose schicken sollte. Nun, Mose kennt sich wirklich aus mit Berufungen. Er wurde von Gott berufen, nur wenn wir in die Bibel hineinschauen, stellen wir fest, als Mose berufen wurde, dann ging er nicht ganz so freiwillig. Als Mose berufen wurde von Gott, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen, da war er nämlich so, wie wir alle oft sind. Er holte seine Ausredenkiste hervor und brachte alle möglichen Ausreden, warum er jetzt diesen Auftrag nicht erfüllen kann. Und so wir wollen uns diese Berufungsgeschichte von Mose ein bisschen anschauen, und ich habe das über diese Predigt das Thema geschrieben: Wenn Gott ruft, dann zählen keine Ausreden. Wenn Gott ruft, dann zählen keine Ausreden. Und anhand von Mose werden wir gleich sehen, dass es wirklich so ist. Vielleicht zum Hintergrund: Mose lebte in einer Zeit, wo das Volk Israel schon ungefähr 430 Jahre in der Gefangenschaft in Ägypten war. Jakob ist mit seiner ganzen Familie darunter gezogen. Sie waren damals 70 Menschen. Im Laufe der Jahre ist ein großes Volk von ungefähr 2 Millionen Menschen daraus geworden. Das gefiel den Ägyptern nicht. Und sie haben angefangen, als sie vergessen haben, wer Josef war, haben sie angefangen, die Israeliten zu unterdrücken, sie zu Sklaven zu machen. Und das Leben der Israeliten war nicht schön zu der Zeit. Und sie waren versklavt. Mose hatte das besondere Privileg, herausgerettet zu werden. Wir kennen die Geschichte, ja, wo er in den Fluss gelegt wurde, oder ins Körbchen in den Fluss gelegt wurde und dann von der Tochter des Pharaos gerettet wird. Er wächst am Hof des Pharaos auf. Er nimmt irgendwann mal die Sachen in seine eigene Hand und er schlägt einen Ägypter, der seinen Bruder, einen Hebräer, einen Israelit, geschlagen hat, und muss fliehen. Und nun ist Mose 40 Jahre in der Wüste und hütet dort die Schafe seines Schwiegervaters. Er ist unterwegs in der Wüste und sieht plötzlich einen brennenden Busch vor sich. In 2. Mose Kapitel 3 und 4 können wir diese Geschichte nachlesen. Mose sieht einen brennenden Busch. Ich weiß nicht, was sein allererster Gedanke war, wenn man in der Wüste lange unterwegs ist und dann plötzlich einen brennenden Busch sieht. Und der Busch fängt an zu reden. Und genau in diesem Moment bekommt Mose seine Berufung. Kapitel 3, Vers 10 lesen wir, Gott redet mit, er stellt sich vorher vor und er sagt dann zu Mose, so geh nun hin, denn ich will dich dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Gott gibt einen ganz speziellen Auftrag für Mose. Mose, ich möchte, dass du zurückgehst und das Volk Israel herausführst. Du bist mein Mann der Stunde. Und bevor wir weitergehen, wollen wir kurz innehalten. Berufungen Gottes haben noch nicht aufgehört. Das geht heute weiter. Und ich weiß nicht, zu was Gott dich heute beruft oder vielleicht in den letzten Wochen oder dabei ist, dich zu berufen. Vielleicht zu einer ganz bestimmten Aufgabe in der Gemeinde. Vielleicht die ganze Gemeinde an sich, etwas Neues zu starten oder Dinge zu verändern. Ich weiß es nicht, ich kenne euch nicht. Vielleicht beruft Gott dich, für einen Dienst ins Ausland zu gehen, ob kurz oder lang, wie auch immer. Vielleicht aber auch einfach nur zu deinem Nachbarn zu gehen und dem von Jesus weiter zu sagen. Wie auch immer, aber Gott gibt uns, so wie Mose damals, immer wieder Aufträge, wo er sagt, ich möchte dich gebrauchen. Ich möchte, dass du jetzt dieses oder jenes tust. Und meistens sind wir so wie Mose, dass wir dann unsere Ausredenkiste hervorholen und sagen, das geht so nicht. Mose bringt 5 Ausreden und die wollen wir uns nacheinander anschauen und hoffentlich ein Stück weit davon lernen. Das Erste, was Mose hier sagt, ist, ja, wer bin ich denn schon? Gott, wer bin ich denn, dass ich diesen Auftrag erfüllen soll? Das geht doch nicht. Ich bin doch nur Mose. Dafür braucht es jemanden ganz, ganz anderes. Nun, wer war Mose? Ein Schafhirte, der aus allen Poren nach Schaf stinkt, 40 Jahre durch die Wüste gelaufen, nicht viel von der Welt mitbekommen. Gleichzeitig aber Mose, der Prinz, der am Hof des Pharao aufgewachsen ist, der am mächtigsten Hof der Welt der damaligen Zeit war, der in allem genau ausgebildet wurde. Mose wurde ausgebildet, um einmal Pharao werden zu können. Alles vergessen, Mose? Gleichzeitig war Mose aber auch der Versager. Er hat es doch 40 Jahre vorher schon einmal probiert. Das ging schief. Und er musste fliehen. Es hat doch nicht geklappt. Warum jetzt? Und er sah sich zu gering für diese Aufgabe. Wer bin ich schon? Er sagt in Vers 13 und Vers 11, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen kann und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Wer bin ich schon? Kennst du diese Ausrede? Wer bin ich? Und du siehst viel mehr so wie Mose auf das, was du nicht kannst, das, was alles schief läuft, das, was alles in die Hose gegangen ist. Siehst auf das, was nicht funktionieren könnte. Warum ist das so? Warum denken wir so gering von uns? Vielleicht haben wir nicht den Mut, Neues anzugehen, vielleicht nicht das Selbstvertrauen in uns selbst loszulegen. Vielleicht haben wir ähnlich wie Mose schon negative Erfahrungen gemacht. Und jetzt sollen wir einen neuen Dienst machen, was Neues losstarten. Vielleicht haben wir auch sehr viel Respekt vor der Aufgabe, zu der Gott uns beruft und sagt, ich werde es nie schaffen. Wie auch immer, aber wir bringen oft diese Ausrede hervor und sagen, wer bin ich schon, dass ich das jetzt machen könnte? Und das Schöne ist, dass Gott hier nicht stehen bleibt und sagt, stimmt Mose, bist zu gering, ich suche mir jemand anderen. Sondern Gott nimmt Mose ernst. In Vers 12 lesen wir dann, und er sprach, ich will mit dir sein. Mose, du bist vielleicht zu gering oder siehst dich so. Aber ich bin doch bei dir. Mose, du bist nicht alleine unterwegs. Ich bin da. Ich will mit dir sein. Und er gibt ihm dann ein Zeichen mit auf den Weg und sagt, und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Mose hat sogar das Privileg, dass Gott ihm direkt eine Erfolgsgarantie mit auf den Weg gibt und sagt, ihr werdet an diesem Berg, hier wo du jetzt gerade mit mir stehst, hier werdet ihr mir dienen oder mich anbeten. Das heißt, das Volk wird aus Ägypten herausgeführt werden. Er stellt sich dann nochmal vor, oder hat sich vorher ja schon vorgestellt, und sagt, Mose, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich bin der Gott deiner Väter. Und so wie ich mit ihnen war, so werde ich auch mit dir sein. Mose, all das Ganze, was die erlebt haben, das kannst du auch erleben, wenn du nur gehst, wenn du machst. Wenn Gott uns beruft, dann wird er auch bei uns sein. Wenn Gott dich beruft, egal wie groß oder klein oder herausfordernd die Aufgabe gerade ist, die Gott dir vorlegt, er wird dich nicht alleine lassen. Er wird mit dir gehen. Er wird dich begleiten. Und das bringt Mose dann zur nächsten Frage oder zur nächsten Ausrede und er sagt, ja gut Gott, wenn du dabei bist, schön und gut, aber wer bist du eigentlich? Und dahinter steckt die Frage, Gott, bist du eigentlich der Richtige für diese Aufgabe? In Vers 13 lesen wir, und Gott sprach zu Mose, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott, euer Väter, hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen werden, wie ist sein Name, was soll ich ihnen dann sagen? Gott, wie heißt du? Und hier ging es nicht nur einfach darum, einen Namen zu wissen, sondern in der damaligen Zeit, ähnlich wie es heute in der orientalischen Kultur immer noch ist, ein Name ist viel mehr als einfach nur ein Name, so wie wir das heute so haben. Sondern in einem Namen steckt viel, viel mehr drin. Man weiß von dem Namen viel mehr über die Person. So war es bei uns, als wir im Nahen Osten gelebt haben, dass wenn jemand seinen Familiennamen sagte, da wusste eigentlich jeder sofort, wo kommt er her? Aus welchem Stamm ist er? Ist er ein reicher Stamm, ein ärmerer Stamm? Ist dieser Stamm näher an der Königsfamilie, weiter weg? Habe ich Respekt vor diesem Stamm oder müssen sie Respekt vor mir haben? Sind das eine Lehrerfamilie? Sind das Handwerker? All das wusste man einzig allein aus dem Nachnamen heraus. Hat ein bisschen länger gedauert, bis ich das auch konnte. Aber sie wussten das sofort. Und das ähnlich steckt das hier bei Mose hinter. Die Frage, Gott, wie ist dein Name? Wer bist du? Wie bist du? Die Heiden um sie herum und das Volk Israel, sie hatten es damals so, dass im Namen klar wurde, was das für ein Gott ist. Es ist ein Gott der Berge, ein Gott der Täler, ein Gott der Wüste, ein Gott des Meeres oder wie auch immer. Und Mose fragt, Gott, wer bist du? Bist du der Richtige für diese Aufgabe? Wenn du jetzt einfach so sagst, du bist mit uns, können wir dir vertrauen? Es ist ja schön und gut, dass du der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs bist. Aber bist du auch mein Gott heute? Und es ist ja schön und gut, das alles da hinten zu sehen, was sie alles erlebt haben. Aber schaffen wir das auch heute? Ist das wirklich so? Jakob ist mit dem Volk mit 70 Leuten nach Ägypten gegangen. Ich soll jetzt mit 2 Millionen Menschen rausgehen. Das ist eine andere Liga. Das ist Champions League, könnte man sagen. Und interessant, auch hier verurteilt Gott Mose nicht, sondern nimmt ihn ernst und sagt, Mose, ja, das sind berechtigte Fragen. Es ist noch keiner vor dir in der Situation gewesen und hat mal eben ein Volk aus Ägypten gerettet. Das ist neu. Du kannst auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen. Er nimmt ihn ernst und dann stellt er sich vor und sagt in Vers 14, und Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Oder wie es in anderen Übersetzungen auch heißt, ich bin. Mose, ich bin, der ich bin. Das heißt, so wie damals, so bin ich auch heute. Ich verändere mich nicht. Ich bin der große, ewige Gott. Und so wie deine Väter mich erlebt haben, so wirst du mich auch erleben. Gott wird niemals altersschwach. Sondern Gott bleibt immer der Gleiche. Und so wie er damals war, wird er auch in Zukunft sein. Und ist auch genau jetzt. Und vielleicht treibt dich auch diese Frage um. Werde ich es schaffen mit Gott? Schafft Gott das? Ist er der Richtige an meiner Seite? Und Gott wiederholt das hier nochmal in Vers 15 und sagt, Mose, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott euer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Und das ist sein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Ich bin der ewige Gott. Ich bin, der ich bin und ich werde mich nicht verändern. Und dann geht er weiter und stellt sich weiter vor. Er stellt einige seiner Eigenschaften vor. In Vers 16 heißt es dann, dass ich war immer da. heißt es, geh hin und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen, der Herr, der Gott euer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakob ist mir erschienen und hat gesagt, ich habe genau Acht gegeben auf euch und auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. Ich habe genau gesehen, was passiert ist. Ich war immer da, auch wenn ihr gerade das Gefühl habt, dass ich weit weg bin, dass ich euch vielleicht vergessen habe. Aber ich war da, ich habe es gesehen. In Vers 17 zählt er sich als der Retter vor. Und ich habe gesagt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens herausführen in das Land der Kanaaniter, Hethiter und so weiter. In das Land, in dem Milch und Honig fließt. Ich will euch retten, das habe ich gesagt. Und dann in Vers 19 und 20, oder in Vers 20 stellt er sich als der Allmächtige vor. Und ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit allen Wundertaten, die ich in seiner Mitte tun will. Und danach wird der Pharao euch ziehen lassen. Und Vers 21 und 22 stellt er sich als der Versorger vor und sagt, ich will diesem Volk Gunst erschaffen bei den Ägyptern, sodass ihr nicht leer ausziehen müsst, wenn ihr auszieht, sondern die Frau eines jeden von euch soll von ihrer Nachbarin und Hausgenoss und ihren Hausgenossen silberne und goldene Geräte und Kleider fordern. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern geben und Ägypten berauben. Ich werde euch alles mit auf den Weg geben und noch viel mehr, was ihr braucht. Mose, der bin ich. Ich verändere mich nicht. Beschütze dich. Ich habe dir immer Acht auf dich gegeben und ich werde dich versorgen. Vertraust du Gott? In den Herausforderungen, die er dir stellt? In den Aufgaben, die er dir so gibt? Kennst du Gott wirklich? Wenn du heute rausgehst und morgen deine Ferien zu Ende sind? Wie ist Gott dann? Wie erlebst du Gott dann? Wenn wir im Psalm 18 lesen, denn mit dir kann ich meine Feinden entgegenstürmen und mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Sind das Verse, die wir hier sonntags in Anbetungszeit singen und dann vergessen? Oder ist das wirklich etwas, was wahr wird in unserem Leben und sagen, ja, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, egal wie hoch und wie dick diese Mauer dennoch ist. Leben wir das? Weißt du, wer dein Gott ist? Oder stellst du auch immer noch die Frage und sagst, Gott, wer bist du eigentlich? Bist du groß genug, stark genug für meine Herausforderung? Gottes Aufträge sind niemals einfach. Und meistens haben wir das Gefühl, dass es so etwas noch nicht gab. Und es ist zu groß für uns. Wir betreten eine neue Liga. Und wenn es einfach wäre, dann bräuchten wir Gott nicht so sehr vertrauen. Aber so sind Gottes Aufträge. Er fordert uns zu Großem heraus. Und oft können wir das Ende nicht voraussehen. Aber wir haben Gottes Versprechen, dass er bei uns sein wird und dass er uns begleiten wird. Nun, das hat Mose jetzt alles geklärt. Er weiß, dass er der richtige Mann ist. Er weiß, dass Gott auf seiner Seite steht und wer Gott ist. Ist nur ein anderes Problem. Die Menschen. Und so lesen wir in Kapitel 4, Vers 1. Und da heißt es, und Mose antwortete und sprach, aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Und Mose hat Angst vor der Reaktion der Menschen. Sie werden dir nicht glauben. Aber sie werden mir nicht glauben. Kennst du das? Die Angst vor der Reaktion der Menschen? Was werden die anderen sagen? Nun, Mose ist ja auch nicht so ganz realistisch, was er da alles so verlangt. Ich meine, Gott hat zu den Vätern geredet und über 400 Jahre gar nicht mehr geredet. Und jetzt soll Gott gerade zu Mose geredet haben, diesem Mörder, der geflohen ist, aus allen Ritzen nach Schaf stinkt, und zu dem soll gerade Gott jetzt geredet haben? Wie realistisch ist das denn? Warum nicht zu einem von unseren Führern? Zu den angesehenen Menschen. Warum zu Mose? Mose, gerade jetzt, 400 Jahre hat Gott geschwiegen und gerade jetzt soll er zu dir geredet haben? Gerade jetzt? Und übrigens, Mose, bist du sicher nicht ein bisschen zu viel Schafkot eingeatmet zu haben? Wenn ein Busch, der brennt und nicht verbrennt und dann noch spricht? Was würden wir so machen mit einem Menschen? Wer von uns hat so einen brennenden Busch im Garten? Ich weiß nicht, wie die Klinik bei euch heißt, wo man solche Menschen hinbringt. Aber das sind doch die Reaktionen, die wir haben. Nein, Mose, das geht doch nicht. Denk doch mal nach. Ist das wirklich so gewesen? Hast du nicht einen Sonnenstich gehabt dort in der Wüste? Alles Fragen, die wahrscheinlich auftauchen würden. Da ist sogar noch einen Schritt weiter. Mose, der Hochstapler, hat die Schnauze voll, 40 Jahre in der Wüste. Und vielleicht will er uns jetzt nur benutzen, um wieder zurück in den Palast zu kommen. Könnte alles sein, oder? Alles mögliche Reaktionen. Ich weiß nicht, was dir so durch den Kopf geht, wenn Gott dir etwas Neues, etwas Herausforderndes in den Weg legt. Welche Gedanken du dir über die anderen Menschen machst. Und das Traurige ist, wir werden negative Reaktionen der Menschen erleben. Wir werden uns Sprüche anhören müssen. Als wir unserer Familie gesagt haben, gerade die Brüder von meiner Frau sind nicht gläubig, als wir denen gesagt haben, dass wir in den Nahen Osten gehen werden, da haben sie erstmal gedacht, wir werden viel Geld verdienen. Als wir gesagt haben, wir werden von Spenden leben, völlig unverständlich. Wie könnt ihr nur euer Leben wegwerfen? Gerade heute Morgen haben wir uns noch unterhalten im Auto, was unsere Familien von den beiden so sagen, wie sie reagieren auf ihre Pläne. Die einen mit Verständnis, aber auch davon haben sie beide berichtet, Henrike und Daniel, die gesagt haben, ja, auch wir müssen uns Sprüche anhören. Wie kannst du nur mit deinen zwei kleinen Kindern in den Südsudan gehen? Letztens habe ich mit einem Pastor geredet und er sagte, wie könnt ihr nur eine Singlefrau in den Sudan schicken? Wie könnt ihr nur? Was denkt ihr euch dabei? Als Single irgendwo hinzugehen, ein paar Jahre vielleicht da zu sein, das ist schön und gut, aber mit Familie? Denk doch mal nach. Denk doch mal an deine Eltern. Du willst uns jetzt verlassen? Denk doch mal an uns. Und denk doch mal an deine Gemeinde. Wir brauchen auch Mitarbeiter. Und so hören wir alle möglichen Sprüche immer wieder. Gerade wenn es darum geht, auch mal ins Ausland zu gehen. Aber lassen wir uns davon, gerade von der Angst davor, beeinflussen? Sind die Stimmen der Menschen lauter oder ist Gottes Stimme lauter in unserem Herzen? Und all solche Sachen hören wir auch, wie reagierst du nicht gerade ein bisschen über? Muss das denn sein? Warum in das Land? Kannst du nicht in dieses Land gehen? Gott ist doch nicht unlogisch. Denk doch mal nach. Alles Sätze, die wir immer wieder hören. Und Mose machte sich wirklich Sorgen. Und Gott gibt ihm wieder ein Zeichen. Ja, da kommt die Geschichte, da kommt die Begegnung, wo er sagt, schmeiß deinen Stab auf den Boden, der Stab wird zur Schlange. Und Mose muss den Stab oder die Schlange anfassen, sie wird wieder zum Stab. Und Gott gibt ihm ein Wunder mit auf den Weg. Das zweite Wunder, wo er seine Hand in den Mantel stecken muss und die Hand wird aussätzig. Und Gott heilt seine Hand und sagt, sie werden dir glauben. Wenn sie nicht einfach nur auf deine Reden nicht hören, dann tu diese Wunder und sie werden glauben. Und er gibt ihnen noch ein drittes Zeichen auf den Weg. Aber sie werden dir schon glauben. Mose, du musst dir keine Sorgen um die Reaktion der Menschen machen. Ja, sie werden vielleicht dumme Sprüche haben. Ja, sie werden vielleicht dir nicht sofort glauben. Aber Mose, darauf kommt es nicht an, sondern ich sage, geh. Also gehst du. Darauf kommt es an, Gott gehorsam zu sein. Und dann kommt Mose und lenkt wieder den Blick auf sich selbst und sagt dann in Kapitel 4, ab Vers 10, aber ich kann es eigentlich gar nicht. In Vers 10 lesen wir, ach mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen. Ich bin es jetzt nicht, auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast. Denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Ich habe einfach nicht das, was es braucht, um diese Aufgabe zu erfüllen. Mose kannte sich ja aus am Hof des Königs. Und er wusste, wenn ich jetzt dorthin komme, ich muss als Anwalt auftreten. Und als Anwalt musst du reden können. Ansonsten kommst du nicht weit. Und wir wissen nicht genau, was Moses Schwierigkeit war, ob er gestottert hat, ob er sich nicht gut ausdrücken konnte, wie auch immer. Aber Mose sieht ein Problem in seinen Fähigkeiten. Sagt, ich habe nicht das, was es braucht, um diesen Auftrag zu erfüllen. Gott, ich bin nicht der richtige Mann. Und er schaut wieder auf sich selbst. Und auch da nimmt Gott ihn wieder ernst und sagt Mose in Vers 11, da sprach der Herr zu ihm, wer hat den Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin ich es nicht, der Herr? Mose, ich habe dich geschaffen, den Mund geschaffen. Und ja, du kannst nicht reden. Du hast Schwierigkeiten. Aber meinst du nicht, dass ich dir das geben kann, was du brauchst, damit du reden kannst? Hey, ich kann Stumme zum Reden bringen. Meinst du nicht, ich könnte dich zum Reden bringen? Und dann geht er weiter und sagt dann, stellt mir sogar eine Hilfe an die Seite und sagt, ich sende Aaron. Und wir machen es so, Mose, ich werde zu dir reden, du wirst zu Aaron reden und Aaron wird zum Pharao reden. Du siehst ein Riesenproblem in der Sache, aber Mose, das ist kein Problem. Wir kriegen das hin. Und da sehen wir immer wieder durch die Bibel hindurch, dass Gott den Menschen genau das gibt, was sie brauchen. Und Jesus selbst sagt, bevor er in den Himmel gefahren ist, dass er den Heiligen Geist schicken wird. Und der Heilige Geist rüstet uns aus mit Gaben. Gott hat uns natürliche Fähigkeiten gegeben. Wir sind ausgerüstet für die Aufgabe, zu der Gott uns beruft. Wir müssen vielleicht ein bisschen üben. Wir müssen vielleicht die eine oder andere Gabe neu entdecken, wenn wir sie noch nicht genutzt haben. Aber wenn Gott dich beruft, dann gibt er dir eigentlich all das, was du brauchst, um den Auftrag auszuführen. Und manchmal stellt uns Gott auch Menschen, so wie bei Mose, an die Seite. Menschen, die uns unterstützen, die ausgleichen, was uns fehlt. Keiner von uns kann alles, keiner von uns ist perfekt. Aber Gott stellt uns immer wieder Brüder und Schwestern an die Seite, die uns unterstützen und die wir unterstützen können für die Aufgabe, zu der Gott uns beruft. Die Frage ist also nicht so sehr, ob ich kann, sondern ob ich will. Und hier kommt alles zusammen. Und das ist die letzte Ausrede, die Mose bringt. Und er sagt, Gott, ich will nicht. Vers 13. Und da erwiderte Mose, ach Herr, sende doch, wen du senden willst. Ach Herr, schick doch jemanden anders. Ich will einfach nicht. Kennt ihr diese Ausrede? Ich will nicht. Und daran hapert es doch meistens. Wir versuchen, alle möglichen Gründe vorzuschieben. Vielleicht sehr geistlich zu klingen, demütig zu klingen. Aber letzten Endes ist es oft so wie bei Mose, dass wir sagen, oft nur innerlich, ich will nicht. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und interessant ist, wie Gott an dieser Stelle reagiert. In Vers 14, da wurde der Herr sehr zornig über Mose. Das ist interessant, oder? Da, wo Mose seine richtigen Ausreden hervorbringt, nimmt Gott ihn ernst und sagt, okay, Mose, du denkst nicht, dass du der richtige Mann bist? Schau mal hier. Mose, du kennst mich nicht richtig? Schau mal hier. Und er gibt ihm Argumente, stellt sich vor. Mose, du hast Angst vor den Menschen? Kein Problem, ich sorge dafür. Hier hast du ein paar Wunder, die du tun wirst. Mose, du denkst, du hast nicht die Fähigkeiten, das, was du brauchst? Denk dran, ich kann dich befähigen, ich werde dich befähigen. Aber dann, als Mose sagt, ich will nicht, dann wird Gott zornig. Ich meine, Mose sagt, sende doch, wen du senden willst. Was macht denn Gott gerade? Er sendet, wen er senden will, Mose. Und oft reagieren wir genauso. Und ich wünsche, dass bei mir selbst, aber auch bei jedem von uns, Gott nicht zornig wird, wenn wir diese Ausrede hervorschieben. Ich weiß nicht, und damit möchte ich zum Schluss kommen, wozu Gott dich beruft, welche große oder kleine Aufgabe er dir gerade vorlegt. Ich weiß nicht, wo du mit Gott am Diskutieren bist. Ich weiß nicht, welche Ausreden du gerade hervorbringst. Aber ich wünsche, dass wir nicht so sind wie Mose und ein Tool nach dem anderen aus unserer Kiste herausholen und eine Ausrede nach der anderen, sondern dass wir so sind wie Jesaja, der gesagt hat, hier bin ich, sende mich. Amen.